NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es sind immer häufiger europäische Debatten, die uns beschäftigen. Wie umgehen mit den Wahlkämpfern des zunehmend autokratisch agierenden türkischen Ministerpräsidenten? Was tun angesichts von Millionen Menschen, die aus Krisengebieten nach Europa drängen? Elisa Klepek war, bevor sie Rabbinerin wurde, engagierte Journalistin und schon lange drängt sie darauf, jüdische religiöse Texte daraufhin zu befragen, welche Antworten und Hinweise sie für unsere Gegenwart bieten. Zu diesem Zweck hat sie nun in Frankfurt am Main, wo sie auch amtiert, ein jüdisch-politisches Lehrhaus gegründet, das europäische Fragen oder Fragen der Wirtschafts- und Sozialethik, um nur Stichworte zu nennen, aus jüdischer Perspektive diskutieren soll. Ein solches Lehrhaus ist kein Gebäude aus Stein und Zement, sondern eher eine Veranstaltungsreihe mit einem klaren Profil. Frau Klepek, eine aktuelle Frage vorab. Sie waren von 2005 an 4 Jahre lang Rabbinerin in Amsterdam. In den Niederlanden hat vorgestern eine deutliche Mehrheit für eine bürgerlich-konservative, proeuropäische Regierung gestimmt. Gezittert hat man schon vorher. Wie nehmen Sie die Situation dort wahr?
Mich hat das Wahlergebnis unglaublich gefreut. Zwar hat Geert Wilders ein bisschen gewonnen, aber das demokratische Lager ist so unendlich viel größer. Also damit meine ich das demokratisch-pluralistische Lager. Ich sehe, dass die niederländische Gesellschaft gelernt hat. 2005, als ich in die Niederlande kam, um dort Rabbinerin zu sein, da gab es ja ein Referendum, was sich gegen die europäische Verfassung geäußert hat. Die Mehrheit war damals gegen eine europäische Verfassung. Und das hat sich Gott sei Dank angesichts der Debatte von Brexit und was Donald Trump in Amerika jetzt plant, das hat sich gewandelt. Man hat verstanden, dass man pro Europa eingestellt sein muss und was es mit Europa auf sich hat, worum es geht.
Frau Klepek, viele Fragen, die zurzeit diskutiert werden, haben mit der einen großen zu tun, ist mehr oder weniger Europa sinnvoll? Geben Ihnen denn die teilweise mehr als 2000 Jahre alten jüdischen Quellen dazu irgendwelche Hinweise?
In jedem Fall mehr Europa. Die Quellen wirken darauf hin, wie kann man als Gruppierung mit anderen zusammenleben, wie kann man die eigene Identität bewahren und im großen Zusammenspiel mit den anderen zusammenarbeiten. Und da sind natürlich Werte wie Pluralismus, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Religionstoleranz, das sind alles ganz wichtige Werte. Die hatten damals bei den Rabbinen im Talmud nicht diesen Namen, aber doch sind es dieselben Werte, die wir heute neu erschließen müssen. Und da ist also die rabbinische Tradition äußerst interessant für die gegenwärtige Debatte.
Wenn man aktuelle politische oder soziale Antworten aus uralten Quellen ableiten will, kommt ziemlich oft Fundamentalismus heraus, nach dem Motto, die Bibel sagt oder der Koran sagt und dann kommt irgendwas Unsägliches, wo irgendwas 1:1 übertragen wird. Wie wollen Sie denn diese Gefahr umschiffen?
Das Problem ist, dass die Bibel von solchen Kreisen so gelesen wird, als wäre das das einmalige Wort Gottes und anders kann es nicht sein. Aber die rabbinische Tradition im Talmud hat die Bibel kritisch gelesen und hat sowas wie einen Dialog mit Gott angefangen. Sie hat die Gesetze revidiert und andere Akzente gesetzt. Und da verspreche ich mir, wenn man das stärker zeigt, dass für die jüdische Tradition das sowieso fruchtbar ist, aber auch für die anderen, für das Christentum und insbesondere für den Islam eine interessante Auseinandersetzung sein kann.
Sie beziehen sich also sehr stark auf den Talmud, der umfasst ja die ganzen rabbinischen Diskussionen über die Tora, über die Bibel. Und ein Einwand gegen Ihr Anliegen lautet, dass sich aus der Bibel und vermutlich auch aus dem Talmud jeder genau das herausholen kann, was ihm gefällt. Also da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder ihr sollt die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Da steht aber auch, wer den Schabbat nicht achtet, soll gesteinigt werden. Also damit kann jeder immer schön das anfangen, was er möchte.
Das stimmt, das kann man mit jeder Buchreligion sich das raussuchen, was man braucht. Im Christentum ist es genauso möglich. Auch Jesus hat gesagt, ich bin gekommen mit dem Schwert. Insofern können sich da auch fundamentalistische christliche Kreise etwas raussuchen. Umso mehr muss man zeigen, Religion ist nicht allein das eine Buch, wo der erste Text drin steht, sondern die Auseinandersetzung damit. Und insbesondere die jüdische Religion hat diese Auseinandersetzung geleistet. Deswegen sehe ich nicht die Bibel als die Grundlage der jüdischen Religion, sondern die Auseinandersetzung damit. Der Talmud, den muss man als Werk der Auseinandersetzung damit sehen. Und wir müssen die Auseinandersetzung weiterführen, sonst überlassen wir das fundamentalistischen Kreisen, die sich eben das heraussuchen, was sie brauchen. Wir brauchen für die Begründung der Demokratie und des Pluralismus, der Zivilgesellschaft, andere Dinge, auch aus der Bibel. Und die müssen wir stark machen.
Das war Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main zum neu gegründeten jüdisch-politischen Lehrhaus. Bei uns geht es gleich um ein Stück unbekannte Geschichte aus den 1940er Jahren, in der auch NSDAP-Leute in Palästina eine Rolle spielen. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Daniel Alter aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zur Bekämpfung von Hate Speech in sozialen Netzwerken begrüßt. Juden seien im Internet täglich antisemitischer Hetze ausgesetzt, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Eine strafrechtliche Sanktionierung von Volksverhetzung, Verherrlichung des Nationalsozialismus sowie Holocaustleugnung im Netz sei dringend erforderlich. Bundesjustizminister Heiko Maas hatte am Dienstag den Entwurf für ein Gesetz vorgelegt, mit dem soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter zum Entfernen von Hassbotschaften gezwungen werden sollen. Laut einer Studie von Jugendschutz.net löschen sie weiterhin nur zum geringen Teil strafbare Inhalte, die von Nutzern gemeldet wurden. Rund 170 demokratische und republikanische Kongressabgeordnete haben in einem Brief an US-Präsident Donald Trump gemeinsam darum gebeten, den Posten des Sonderbotschafters gegen globalen Antisemitismus zu erhalten. Damit reagieren die Abgeordneten auf Medienberichte, die dieses Amt in Frage gestellt sehen. In ihrem Schreiben erklären sie, der Posten habe sich in der Vergangenheit als entscheidend erwiesen für die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen gegen jüdische Gemeinden im Ausland sowie die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus. Die frühere Sonderbotschafterin Hanna Rosenthal erklärte, ohne diesen Posten werde die Bekämpfung des Antisemitismus im Staatsministerium keine Priorität mehr haben. Rosenthal äußerte Unverständnis, dass in einer Zeit, in der der Antisemitismus im eigenen Land so sehr zunehme, über die Aufgabe dieses Instruments nachgedacht werde. Nach wochenlangen anonymen Drohungen gegen jüdische Einrichtungen in den USA meldeten deutlich weniger Eltern ihre Kinder an jüdischen Vorschulen an. Der israelische Botschafter Yaakov Hadass Handelsmann hat am Montag in Hannover 6 Menschen posthum mit der Yad Vashem-Medaille und dem Titel Gerechter unter den Völkern geehrt. Damit zeichnet die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem Personen aus, die während der NS-Zeit ihr Leben riskierten, um Juden zu retten. Die in Hannover Geehrten hatten damals in ihren Wohnungen Juden versteckt. Ihre Nachkommen nahmen die Medaillen sowie Ehrenurkunden entgegen. In der Justizvollzugsanstalt Hameln wurde gestern eine Ausstellung über Anne Frank eröffnet. Für die Schau mit dem Titel »Lasst mich ich selbst sein« sind 20 Häftlinge des größten Jugendgefängnisses in Deutschland als sogenannte Peer Guides ausgebildet worden. Sie sollen Gleichaltrigen Anne Franks Schicksal näher bringen und mit ihnen auch über heutige Formen der Diskriminierung diskutieren. Anne Frank flüchtete mit ihrer Familie 1933 aus Frankfurt in die Niederlande und versteckte sich dort 2 Jahre lang. 1945 starb sie als 15-Jährige im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Die Schau wurde vom Anne-Frank-Haus Amsterdam und dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin konzipiert. Sie kann bis zum 7. April nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Soweit die Meldungen.
Es gibt immer noch Rettungsgeschichten aus der NS-Zeit, die erstaunlich sind und die noch nicht erzählt wurden. Eine solche ist nachzulesen in dem neuen Buch »Die letzten Tage des deutschen Judentums« von Blanka Alperowitz. Die Autorin, eine Lehrerin aus Berlin, starb 1958 in Haifa. Ihr Text entstand 1942. Der Journalist Klaus Hillenbrand hat ihn ausgegraben und viel Wissenswertes erläuternd hinzugefügt. Die Geschichte handelt von NSDAP-Leuten in Palästina, die heim ins Reich wollten, und europäischen Juden, denen dieser Umstand das Leben rettete. Otto Langels berichtet.
Als Blanka Alperowitz Ende 1942 auf dem Weg von Berlin nach Palästina unterwegs war, wäre sie in Istanbul beinahe Mitgliedern der NSDAP-Auslandsorganisation Palästina begegnet, die in umgekehrter Richtung heim ins Reich wollten. Es handelte sich um Angehörige der Templer, einer evangelisch-pietistischen Sekte. Jahrzehnte zuvor waren sie aus Württemberg ins Heilige Land gekommen, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Die Templer waren nicht nur gottesfürchtig, sie wurden auch begeisterte Hitler-Anhänger, so der Journalist Klaus Hillenbrand.
Ungefähr ein Drittel der erwachsenen Templer waren Mitglied der NSDAP. Das ist ein Wert, den es, glaube ich, in Deutschland nirgendwo gegeben hat. Die NSDAP-Auslandsorganisation AO Palästina war schon eine durchaus schlagkräftige Truppe.
Die Templer hatten am Rande von Jerusalem, Tel Aviv und Haifa eigene bäuerliche Siedlungen errichtet und lebten abgeschottet von allen Nichtdeutschen. Sie blickten überheblich auf die faulen Araber und neidisch auf die Macht des jüdischen Goldes, bekannten sich zu Blut, Boden und Rasse, feierten nach 1933 Führers Geburtstag und zeigten im Wortsinn Flagge. Alle Deutschen sollten stolz die Hakenkreuzfahne am Auto anbringen oder das Abzeichen am Revers tragen.
Da wehte die Hakenkreuzflagge in Haifa an der Templerkolonie in der Nähe vom Hafen. Und so entstand die absurde Situation, dass die Auswanderer, die verfolgten Juden, als erstes in Palästina eine Hakenkreuzflagge erblicken mussten und sich natürlich erschrocken und verwundert gezeigt haben.
1939 folgten mehrere hundert Männer der NSDAP-Landesgruppe Palästina dem Geheimbefehl, der Chauffeur ist vorgefahren. Sie bestiegen in einer Nacht- und Nebelaktion ein Schiff, um für Hitler in den Krieg zu ziehen. Die zurückgebliebenen Templer wurden von den Briten als feindliche Ausländer hinter Stacheldraht interniert, was das NS-Regime nicht hinnehmen wollte.
Die Verhandlungen begannen unmittelbar nach Kriegsbeginn, weil die deutsche Seite ein Interesse zeigte, diese Templer heimzuholen ins Reich. Dadurch kamen dann eben auch Juden aus den deutsch besetzten Gebieten als Verhandlungsmasse mit ins Spiel.
Diese Verhandlungen retteten Blanka Alperowitz das Leben. Ihr Ehemann Jakob, der noch kurz vor Kriegsbeginn nach Palästina emigrieren konnte, hatte sich an die Einwanderungsabteilung der Jewish Agency in Jerusalem gewandt.
Dadurch kam Blanka Alperowitz auf eine Liste. Die Briten haben sie dann nach einer Sicherheitsüberprüfung tatsächlich in eine Liste aufgenommen, die wiederum den Deutschen vorgelegt worden ist.
Blanka Alperowitz' Name stand schließlich auf einer Liste von rund 130 Personen, die ausgetauscht werden sollten. Darunter ca. 70 Juden. Diese Gruppe verließ im November 1942 mit einem Sonderzug Wien. Im Gegenzug traten 300 Templer die Reise nach Deutschland an. Am 16. November erreichte der Zug mit Blanka Alperowitz das britische Mandatsgebiet. In ihrem Bericht »Die letzten Tage des deutschen Judentums« schrieb sie anschließend:
»Ich kann es offen gesagt noch immer nicht fassen, dass ich frei sein soll, dass ich mich nicht ängstigen muss, wenn es klingelt, dass ich nicht verhaftet werde, wenn ich mir eine Zeitung kaufe. Der einzige Wermutstropfen, ja, ich möchte sagen, das Wermutsfass, das meine Freude dämpft, ist der Schmerz, dass nicht allen Juden des Hitler-Europa dieses Glück, der Hölle entronnen zu sein, hat zuteil werden dürfen.«
Blanka Alperowitz lebte fortan in großer Armut. Zeitweise in einem ehemaligen Stall. Ihr Mann starb bereits 1944. Erst als sie Anfang der 1950er Jahre eine Rente aus Deutschland bezog, konnte sie sich eine kleine Wohnung leisten. Blanka Alperowitz starb 1958 in Haifa. Klaus Hillenbrands Buch »Die letzten Tage des deutschen Judentums« basiert auf ihren Aufzeichnungen, die er in Israel zufällig entdeckte. Nur dadurch ist es heute möglich, eine Geschichte zu erzählen, von der nur wenige wussten und die vollständig in Vergessenheit geraten war.
Der Bericht von Blanka Alperowitz, »Die letzten Tage des deutschen Judentums«, neu herausgegeben von Klaus Hillenbrand, ist im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 17,90 Euro. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Im aktuellen Wochenabschnitt kann man eine Veränderung im jüdischen Volk bemerken. In Ägypten hat Moses noch erkennen müssen, dass das Volk, das er führen wird, wirklich problematisch war. Er musste mit ansehen, wie sie ständig meckerten, untereinander gewalttätig waren und sich gegenseitig denunzierten. Moses war enttäuscht über diesen Unfrieden und diese Uneinigkeit und klagte darüber vor Gott. Er hatte sogar Sorge, dass diese negative Grundhaltung die Erlösung verhindern könne. Die Tora berichtet jedoch, als sie am Fuße des Sinai ankamen, waren sie wie ein Mann mit einem Herz. Wie konnten sie diese Einheit so schnell erreichen? Wie wurde aus einem Haufen Streithähnen und Lästermäulern ein einiges Volk? Was brachte sie vom Meckern, Streiten und Klagen zu Brüderlichkeit und Nächstenliebe? Es war nicht ihre Einigkeit, die die Tora hervorgebracht hat, es war vielmehr die Tora, die ihre Einigkeit geschaffen hat. Die Israeliten waren kleinlich und kleingeistig, weil sie kleinliche Leben führten. Sie hatten keine Ziele und keine Visionen. Sie bliesen Kleinigkeiten zu Großem auf, denn sie konnten das große Ganze nicht sehen. Sie lebten nur im Augenblick und sahen keine Zukunft. Erst als sie emotional und intellektuell wahrnahmen, dass es einen größeren Zusammenhang, einen Sinn gab, da konnten sie sich über die Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten hinwegsetzen. Die Annahme der Tora gab ihnen einen Auftrag und ihrem Leben einen Sinn. Wenn ein Mensch an eine Mission glaubt, dann werden alle Belanglosigkeiten bedeutungslos. Am Fuße des Sinai fand das jüdische Volk eine neue Perspektive. Wir können und sollten uns selbst prüfen. Wenn wir uns immer noch kleinlich verhalten, wenn wir aus Mücken immer noch Elefanten machen, wenn wir so aus falschem Stolz oder übergroßer Empfindlichkeit Mauern zwischen uns und denen, die uns am nächsten sind, errichten, dann haben wir wohl das große Ganze, die übergeordnete Perspektive aus dem Blick verloren. Selbst nach der Offenbarung am Sinai fiel das Volk wieder in seine alten Muster zurück. Sie verloren den Überblick. Sie mussten und müssen das Erlebnis am Sinai immer wieder neu für sich erschaffen. Dieses Mal aus dem eigenen Innersten heraus. Und mit Gottes Hilfe kann das Ganze, das große Bild, mit viel klarerer Perspektive zu erkennen sein. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.